Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft Veränderung. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen der digitalen Transformation. Konkret wollen wir heute mehr darüber erfahren, wie neuartige Techniken der Bilderkennung dabei helfen können, Schachspielerinnen und Schachspielern das Leben leichter zu machen. Mit dabei heute ist Ben, der sich zuletzt im Rahmen seiner Bachelorarbeit genau damit beschäftigt hat. Hallo Ben.
Hallo Sebastian.
Ben, schön, dass du da bist. Sag mal, wieso hast du dich denn mit genau diesem Thema beschäftigt?
Also, ich bin schon seit 3 Jahren in einem Schachverein und vor circa 2 Jahren hatte ich das erste Mal die Chance, in einem Turnier mitzuspielen. Und wie es das Regelwerk vorsieht, muss man ein kleines A5-Papier ausfüllen während der Partie, indem man die Züge aufschreibt, die man gemacht hat. Und danach möchte ich natürlich herausfinden, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe und dementsprechend diese Partie mit einem Computer analysieren. Und dafür muss ich die Partie aber erstmal übertragen, also von dem Partieformular in ein Programm wie chess.com. Und dieses Übertragen hat mich circa 30 Minuten gebraucht und deshalb habe ich gedacht, ja okay, irgendwie will ich das schneller machen beim nächsten Mal. Und habe dann auch versucht, mit Apple einfach auf Bildern den Text zu kopieren und dann einzutragen. Aber dieses Programm ist dementsprechend nicht darauf ausgerichtet. Und habe mir gedacht, ja okay, dann muss ich halt eine Lösung selber entwickeln.
Okay, also rein praktisch beim Schachspielen, gerade im Turnier, schreibt man dann das auf diesen Zettel oder so beim Spielen? Oder weißt du am Ende des Spiels, was du alles hintereinander gemacht hast? Nee, es läuft doch parallel, oder?
Genau, es läuft parallel. Also es ist eben, jeder Spieler ist verpflichtet. Also 2 Spieler, wie beim Schach normalerweise, sitzen sich gegenüber. Beide haben ein Papier. Und nach jedem Zug wird eben der Zug in ein gewisses Kästchen eingetragen. Und das macht man parallel, weil man sonst die Züge vergisst.
Häufiger. Also man sagt, welche Figur habe ich jetzt auf welches Feld und jedes Feld hat eine Nummer oder so.
Genau, also ein Schachbrett ist so aufgebaut, dass man im Grunde genommen die Horizontale, die vor einem ist, geht von A bis H und die Vertikale von 1 bis 8. Und so hat jedes Feld eine Feldbezeichnung. Und wie man jetzt die Züge aufschreibt, da gibt es nochmal unterschiedliche Notationsvarianten. Es gibt eben die normale Variante, das ist die kurze algebraische Variation. Und dann gibt es noch symbolische Notationen. Aber ja, genau. Eigentlich kennen die meisten Leute eben die kurze algebraische. Das ist halt E4, wenn man den Bauern von E2 nach E4 bewegt.
Ach so, okay. Genau. Das heißt, diese Züge stehen da irgendwie drauf und was steht da noch drauf?
Naja, also es gibt eben Metadaten, die interessant sind für einerseits den Schiedsrichter und einem selber später. Das sind einmal natürlich du selber, dein Name, der muss da draufstehen und zeigen, dass du mitgespielt hast und eben der Name deines Gegners. Dann der Veranstaltungsname, also wenn du in einem großen Turnier irgendwie mitspielst, dann wäre es interessant, dass du später weißt, ah ja, da habe ich dort mitgespielt. Mhm. Ich spiele normal in der Liga, das heißt BMM bei mir. Und dann schreibt man eben das Ergebnis am Ende von einer Partie auf. Sehr selten schreiben eben Leute auch die Eröffnung auf, aber steht als Feld auf jeden Fall bei den meisten Partieformularen dort. Und dann die Brettnummer und die Partienummer. Das ist für mich auf meinem Level nicht relevant, aber es ist grundsätzlich da als Feld vorhanden.
Und Ergebnis meint, wer gewonnen hat.
Genau, und da gibt es halt die Option 0 Punkte für dich und 1 Punkt für den anderen. Also in Summe ist das Ergebnis immer 1. Also Remis, also unentschieden ist 0,5.
Und jetzt hast du gesagt, das ist so ein A5-Zettel, kann ja auch ein A4-Zettel sein, aber erscheint mir jetzt gar nicht so viel Platz da drauf. Also können so eine, ich habe wenig Ahnung, aber ich erinnere mich daran, dass Schach Partien auch gerne mal länger dauern können, gerade wenn beide nicht so ganz genau wissen, was sie da eigentlich tun. Passen denn da immer alle Züge rauf, bis das Spiel zu Ende ist?
Häufig eigentlich schon. Also es gibt halt eine vordere Seite und eine Rückseite.
Ach so.
Auf der Vorderseite sind die ganzen Metadaten, die ich vorher erwähnt hatte und eben 40 Züge eigentlich.
Okay.
Aber da gibt es auch Variationen, also es ist halt eben, es gibt keinen Standard bei den Partieformularen, aber bei den meisten ist der Fall. Und dann auf der Rückseite sind dann auch nochmal meistens so 60 Felder für Züge. Und ja, falls man mehr schreibt, dann muss man sich ein neues Partieformular.
Naja, verstehe. Und aber wenn ihr das jetzt so in so einem Turnier aufschreibt, dann, ja, hast du gesagt, damit man auch daraus lernen kann und sich das nochmal angucken kann. Aber kontrolliert da dann auch irgendjemand, ob das wirklich so war oder ob das auch so sein könnte? Weil ich kann ja mir vorstellen, da macht man ja ganz viel Fehler. Ist ja nur menschlich.
Genau, also Fehler sind am Anfang sehr, sehr normal, dass man einfach einen Zug vergisst, weil es ist, also ein Zug besteht aus zwei Teilzügen oder Halbzüge. Mhm. Also weiß macht einen Zug, schwarz macht einen Zug. Mhm. Und manchmal, wenn man halt Probleme mit der Zeit hat oder einfach sich zu stark in diese Stellung da rein begibt und darüber nachdenkt, dann passiert es halt manchmal, dass man einfach vergisst, das aufzuschreiben. Und dann später denkt man, oh, zwei Züge fehlen hier oder ein Halbzug fehlt mir. Ich kann gar nicht mehr in das Feld reinschreiben eigentlich, wo der Zug eigentlich hingehört. Und deshalb gibt es eben zweimal die Dokumentation, also einmal von schwarz und einmal von weiß, damit man es halt gegenprüfen kann. Ich habe häufig ein Foto von dem ausgefüllten Partieformular von meinem Gegner gemacht, weil ich was vergessen hatte oder sowas. Also ja, passiert auf jeden Fall schon, dass da Fehler auftreten. Aber wichtig ist eben, dass das mitgeschrieben wird, weil falls jemand einen Fehler macht, es gibt halt viele Optionen, was jemand falsch machen kann, kann der Schiedsrichter halt überprüfen anhand des Partieformulars, was vorgefallen ist. Und dann gibt es halt ein Zwei-Augen-Prinzip.
Der Schiedsrichter, okay. Genau. Die Frage habe ich trotzdem gleich am Anfang. Was macht denn so ein Schiedsrichter beim Schach? Aber nochmal kurz, es gibt ja noch diese Schachuhr. Also das, wo muss man, also da ist man kann ja auch unter Zeitdruck sein beim Schachspielen. Aber das gibt's nicht, also da, wenn man unter Zeitdruck ist, schreibt man nicht parallel die Züge, oder? Das gibt's nicht.
Da gibt's tatsächlich eine separate Regelung. Also es gibt halt ein Regelwerk von der FIDE oder lokal gibt's halt auch ein deutsches Regelwerk. Aber da gibt es eben die Regel beim klassischen Schach, dass man, wenn man unter 5 Minuten ist, nicht mehr mitschreiben muss, weil man eben unter Zeitdruck ist.
Ja.
Aber alles davor, also 6 Minuten, musst du trotzdem mitschreiben. Also
wie viel Zeit hat man bei so einem?
Gibt es auch sehr viele Variationen, aber es gibt halt drei unterschiedliche Zeiteinheiten. Ja. Es gibt Bullet, das wird nicht über dem Brett gespielt, also nicht over the board. Dann Blitz, das ist so 3 bis 5 Minuten. Und dann gibt es Rapid, das wird auch selten over the board gespielt.
Das heißt, also dann spielt man es digital oder was?
Genau, genau. Ah. Bullet wird nur digital gespielt, Blitz, Rapid und Classic over the board. Aber häufig, am häufigsten wird halt auf jeden Fall auf meiner Stärke Classical gespielt und das startet bei meines Erachtens einer halben Stunde.
Ah.
Und wir spielen in der Liga 2 Stunden mit der Option, wenn man mehr als 40 Züge hat, dass man noch eine halbe Stunde jeweils dazu bekommt.
Ja.
Genau. Und ich habe einmal 5 Stunden gespielt mit 4 Stunden ein Schlaf.
Spiel.
Genau.
Ja. Okay.
Ist immer schön am Sonntag um 9 Uhr morgens. Und
lag es daran, weil du dir Zeit gelassen hast oder der Gegner, die Gegnerin?
Beide haben wir uns Zeit gelassen. Also es waren, glaube ich, dann 90 Züge oder sowas am Ende. Ich habe zum Glück gewonnen, sonst wäre es echt deprimierend gewesen. Aber ja, also am Anfang sollte man sich extrem viel Zeit lassen, das hat mein Trainer halt auch gesagt, weil wenn man irgendwie 5 Minuten da wie online die Eröffnung rausblitzt, dann kommt man in eine Stellung und dann muss man 3 Stunden mit dieser Stellung spielen.
Ja.
Und dann nimmt man sich halt am Anfang sehr viel Zeit dafür.
Aber bei der Frage, wer gewinnt oder so, ist jetzt die Frage, wie viel Zeit man absolut dann genutzt hat, nicht, sondern im Endeffekt, wer dann Schach, Schachmatt oder wer zuerst aufgibt oder so, das ist bestimmt, aber gibt jetzt quasi keine, wie gut man gewonnen hat oder so, ne?
Nee. Also tatsächlich dachte ich früher, als ich noch nicht im Verein war, dass wenn die Zeit abgelaufen ist und der Gegner, also also meine Zeit ist abgelaufen, aber ich habe Matt in 3 oder sowas, dass das dann abgewogen ist und dann so ein Remis wird oder sowas. Aber nee, Zeit ist abgelaufen, du hast verloren, egal wie gut die Stellung ist.
Okay. So, jetzt nochmal meine geparkte Frage. Was macht jetzt so ein Schiedsrichter in so einem Kontext?
Ein Schiedsrichter hat halt das Regelwerk und muss nach dem Regelwerk handeln. Also ich habe einmal gegen den Schiedsrichter gespielt, weil es zu wenig Spieler in dem Team gab. Und der Schiedsrichter hat mich tatsächlich 3-mal ermahnt, weil es gibt eine Regel, die heißt, mit der Hand, mit der du ziehst, musst du auch die Uhr spielen, weil man sich einen Teil von einer Sekunde erhaschen kann, wenn man mit der einen Hand zieht und mit der anderen Hand die Uhr berührt. Und ich habe tatsächlich in einer Stellung, wo ich komplett gewonnen habe, dann durch 2-mal Ermahnung durfte er den Sieg für sich deklarieren.
Weil du es nicht wusstest oder weil du es...
Ich kannte die Regel auf jeden Fall vorher nicht, aber er hat mich zweimal ermahnt, aber ich hatte auch wenig Schlaf und so weiter und ich war so kurz vorm Gewinn und war so, ja okay, ich ziehe einfach und dann habe ich halt meinen Reflexen und Intuitionen gefolgt und habe dann das gleiche gemacht wie vorher. Und dann meinte er, ja, jetzt hast du verloren. Obwohl ich habe schwarz gespielt und ich stand minus 8. Also falls jemand Evaluationen von Schachcomputern kennt, minus 8 heißt, dass ich fast eine Dame mehr habe. Und er kurz vor Matt war, hat er gesagt, ja, ich habe gewonnen. Mhm. Und ich wurde das dann nochmal vor dem Schiedsrichtergericht von Deutschland nochmal aus klamüsert und er hat auch nicht ganz richtig reagiert. Das heißt, wir haben dann Remis draus gemacht. Aber der hat halt ein Regelwerk, der kennt alle Regeln und versucht halt bei allen Spielen, dass entsprechend der Regeln gehandelt wird.
Ja.
Also zum Beispiel auch berührt geführt, wenn du eine Figur angefasst hast, musst du die ziehen. Steht halt auch im Regelwerk. Und wenn jemand, dein Gegner zum Beispiel sagt, ja, das hast du falsch gemacht, dann ruft er den Schiedsrichter und dann sagt er, ja, okay, ja, er hat es gesehen. So, steht hier und so, dann entscheidet er.
Ja, also alles schon so ein bisschen formalisiert und schon dem Charakteristikum, dass es ein Sport ist, Rechnung getragen dadurch, dass es einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin gibt. Okay,
genau.
Spannend. Also der fachlichen Domäne Schach haben wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen besser nähern können. Und wir wollen ja über Transformation digitaler Natur sprechen. Also wie können uns Computersysteme dabei helfen, die analoge Welt digitaler zu machen und dann sozusagen das Leben zu erleichtern. Ja, das ist ja so ein bisschen der Claim. Und du hast gesagt, also dieses Ausfüllen und Übertragen, das Ausfüllen des Papierzettels ist schon mal zeitaufwendig, aber dann auch das im Nachhinein, wenn er dann beim Spielen ausgefüllt wurde, das im Nachhinein übertragen in ein digitales Format ist anstrengend und das macht man halt deswegen, dieses Übertragen, damit man aus den eigenen Partien lernen kann. Ne? Oder genau. Du hast chess.com gesagt vorhin, also so eine Webseite
Also es gibt unterschiedliche Webseiten eben. Chess.com, LeeChess sind wahrscheinlich die bekanntesten und da kann man eben dann sogenannte Chess-Engines nutzen, die halt gucken, okay, die Züge hättest du machen können, die Stellung ist so und so gut. Und halt eben aus den Partien kann man eben heutzutage fast nur lernen, indem man eine Engine benutzt.
Ah, okay. Dann das heißt, dieser Computer, der hat halt ein Verständnis davon, was Schach ist oder kennt die Regeln und kann dir quasi in jeder Situation des vergangenen Spiels sagen, pass mal auf, du hast das gemacht und das war so und so gut. Oder die nächstbeste Alternative hätte so und so aussehen können.
Genau, ja. Also die Schachcomputer entwickeln sich immer weiter. Also das hat auch sehr viel mit Machine Learning zu tun und so weiter. Aber ich habe mich damit noch nicht allzu viel beschäftigt, wie genau diese Computer funktionieren. Aber sie geben dir halt unterschiedliche Werte zurück. Einerseits eine Bewertung der Stellung und eben die besten Züge aufgelistet in Güte der Züge eben. Mhm.
Also du hättest dich auch damit beschäftigen können, im Rahmen deiner Bachelorarbeit zum Beispiel, zu untersuchen, wie man jetzt so ein Empfehlungssystem für Schachspieler in der Auswertung besser machen können.
Genau, ja. So. Also es gibt halt sehr, sehr viele auf dem Markt. Das bekannteste und for free verfügbare ist Stockfish und das wird halt auch stetig verbessert. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere, aber ja, die nutzen halt nur Großmeister, die auch sehr, sehr rechenleistungsfähige Computer haben und damit können die halt deutlich tiefer analysieren. Daher, genau, das ist noch eine sehr relevante Sache, dass man die Tiefe einstellt und umso tiefer das analysiert wird, umso anspruchsvoller ist es für den Computer. Also Tiefe heißt, wie viele Züge werden im Voraus ausgerechnet, also wie viele Optionen. Und natürlich nach einem Zug gibt es wieder 20 andere Züge in der Position. Von den 20 anderen Zügen gibt es halt jeweils nochmal 30 Optionen und so weiter. Und dadurch wird dieser Baum an möglichen Zügen riesig. Und das kann der Mensch eben nicht so gut ausrechnen. Und dann stellt man eine Tiefe ein, wie viele Züge ausgerechnet werden.
Okay, gut. So, und jetzt, wie hast du deinen Wunsch, dir das Formular zu digitalisieren, wie hast du das jetzt im Rahmen der Bachelorarbeit verwurstet?
Also eigentlich war ja ursprünglich die Idee, dass ich am Ende der Bachelorarbeit halt wirklich ein ganzes Programm baue, möglichst irgendwie ein kleines Serverprogramm, wo ich auf eine Webseite gehen kann, da das Foto lade von dem Partieformular und es dann direkt als sogenanntes PGN-Format hochgeladen werden kann oder halt dann runtergeladen. PGN heißt Portable Game Notation. Das ist ein explizites Dateiformat für Schachpartien.
Okay.
Und genau, das ist sehr einfach strukturiert, aber es ist halt genau dafür hergestellt worden. Mhm. Und diese Idee, dass ich ein ganzes Programm entwickle, habe ich relativ schnell verworfen, weil dadurch hätte ich halt sowohl softwareseitig mir überlegen müssen, wie entwickle ich ein kleines Serverprogramm und dann eben der fundamentale Teil, wie ich halt eben dieses Machine Learning Modell einbinde. Deshalb habe ich gesagt, ja okay, ich muss das ein bisschen vereinfachen und habe dann gesagt, ja okay, der erste Schritt ist eine sogenannte Trainingspipeline, Machine Learning Trainingspipeline zu entwickeln. Mhm. Und ja, genau, das wäre der erste Schritt eben. Und zwar der erste Schritt. Und später kann ich das dann halt weiter nutzen.
Ja, wir haben ja in der Vergangenheit in anderen Folgen immer mal wieder das Thema Machine Learning. Liegt einfach daran, dass in meinem Netzwerk und in meinem Interessensfeld das nun mal liegt. Das heißt, wir haben schon ganz oft über verschiedene Arten des Maschinenlernens gesprochen und im Kontext von KI gesetzt. Hol uns trotzdem nochmal ab, weil du hast jetzt gesagt, Machine Learning Trainingspipeline. Das ist so eine Spitzfindigkeit oder ein Subfeld, was wir so noch nicht viel besprochen haben. Also von daher, hol uns nochmal kurz aus dem Urschleim ab und dann sag nochmal, was jetzt mit Pipeline gemeint ist.
Genau, also es gibt drei unterschiedliche Arten von Machine Learning Pipelines. Und eine Pipeline grundsätzlich erstmal ist eine automatisierte Definition eines Ablaufs von Aufgaben. Also was immer wieder repliziert werden kann und das ist halt eben genau so, wie man eine Gaspipeline hat, die fließt halt dadurch und so ist es auch beim Code, es fließt halt immer genau nach dem Ablauf, den man definiert hat, durch.
Also wie eine Art Kochrezept.
Genau.
Oder, ja. Oder Anweisung, mach das, dann das, dann das.
Ja, es ist halt kein Mensch, der da immer dazwischen funken muss und das ausführen muss, sondern es wird wirklich einfach einmal gestartet, einmal durchgelaufen und dann kriegt man am Ende das Ergebnis raus. Und es ist halt beinhaltet mehrere Unteraufgaben. Genau, und die drei Arten von Machine Learning Pipelines, die ich herausgefunden habe, es gibt bestimmt auch noch einige mehr, aber es gibt eine Inferenz Machine Learning Pipeline und Deployment Pipeline und eben eine Trainingspipeline. Eine Deployment Pipeline wird in einer Anwendung dann wirklich genutzt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eben ein Programm baue, dann wird genau für dieses Erstellen von dem Portable Game Notation wird dann ein Modell genutzt und dann wird es halt eingebunden in dieses Programm. Mhm. Also es wird dann deployed in diese Anwendung. Mhm. Dann gibt es eine Inferenz-Pipeline, die eben ein bestehendes Modell nutzt und von diesem Modell dann Vorhersagen generiert werden. Also wenn du was reinpackst, dann wird das Modell genutzt, verarbeitet es und dann wird eben eine Vorhersage rausgegeben. Mhm. Genau, und dann gibt es eben diese Trainingspipeline, was genau das Ziel war meiner Bachelorarbeit. Und da ist die Idee, dass ein Modell eben trainiert wird oder vielleicht auch erstellt oder genau häufig trainiert eben, nur was optimal für den Anwendungszweck genutzt werden kann, also optimal für den Anwendungszweck trainiert wurde.
Ja.
Und dieses Modell kann dann eben später in der Inferenzpipeline genutzt werden.
Okay. Also es gab kein Stück Software, was bereits gut diese Schachpartie-Formulare analysieren meint, ein Foto dessen erkennen, was wo steht. Die Daten haben wir vorhin durchgesprochen, die Züge mit den Notationen, die Metadaten und so weiter. Und dein Ziel war es eben, so ein Bilderkennungsmodell zu bauen. Und mit bauen meint man dann trainieren, weil das ist ja das bei Machine Learning Wichtige, man gibt den Beispieldaten von Bildern und die digitale Ausprägung davon, als im überwachten Lernen quasi, und schafft dann, befähigt das Modell oder dieses Stück Software, was man dann gebaut hat, dazu für bis dem Modell bisher unbekannten Bildern von Formularen eine Vorhersage, eine digitale Repräsentation, die möglichst fehlerfrei ist, dass es das erstellen kann. Ja, und du hast dir halt genau diesen Trainingsprozess davon angeguckt.
Genau. Also zu dem Thema, dass es eben keine bestehende Lösung gibt, deshalb habe ich es eben als Thema ausgewählt. Ich habe lange recherchiert, weil ich halt auch einfach selber für meinen Bedarf das brauchte, dass ich halt sage, ja, ich möchte halt irgendeine Software haben, die das für mich schon macht, aber weil es das eben nicht gab, wollte ich das selber machen. Es gibt tatsächlich jetzt eine Software. Ich habe im März meine Bachelorarbeit angefangen und dann ist Mitte März ungefähr tatsächlich eine App released worden im App Store und die heißt Schachscanner. Also für alle Leute, die das Problem haben, diese App gibt's jetzt. Sie verbessert sich auch stetig, also am Anfang war sie auch noch nicht so gut. Aber genau zu meinem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es eben gar kein Programm. Ich habe dann halt ein bisschen recherchiert und 2021 haben tatsächlich drei Studenten aus der USA das gleiche Problem halt bearbeitet und auch versucht halt ein Modell zu entwickeln. Aber dieses Modell wurde nicht eingebunden in irgendeine Software und zwar auch nicht verfügbar auf Hugging Face oder irgendwas. Sie haben einfach nur beschrieben, wie sie es gemacht haben, aber es war halt nur für sie. Also ich konnte es nicht einsehen. Ich habe denen auf LinkedIn gefolgt und ein bisschen geschrieben, aber die haben es mir jetzt nicht rausgegeben.
Ich glaube, das ist ja auch nie der Anspruch, ne, im Rahmen von einer Qualifizierungsarbeit im Studium etwas wirklich Neuartiges zu bauen. Ja, also was ja auch viele machen und was auch vollkommen in Ordnung ist, ist einfach, okay, es gibt diese Software und ich will es nachbauen, ja, weil ich mich damit beschäftigen will und weil ich vielleicht das besser verstehen will. Aber gleichzeitig ist es natürlich cool, wenn es das wirklich gibt und sich da jetzt wirklich aktiv ein Stück Software weiterentwickelt. Dann ist ja zumindest dein primäres Problem, womit du gestartet bist, was dich auch motiviert hat, ja, so ein bisschen adressiert. Und du musst es nicht weiter pflegen für dich und für andere, sondern andere machen es.
Also ist es halt immer noch proprietär. Also ich kann nicht auf das Modell zugreifen, was die App nutzt und so weiter. Ja. Und deshalb gehen wir ja später bestimmt darauf ein, wie ich mit meiner Bachelorarbeit weiter vorgehe. Aber es ist nicht frei verfügbar, es ist das Modell, was es gibt jetzt, ist nicht auf GitHub, ist nicht auf Hugging Face, es ist einfach nicht verfügbar. Deshalb können wir später darauf eingehen, wie ich mit meinen Ergebnissen der Bachelorarbeit vorgehe.
Ja, super. Also bevor du uns jetzt quasi so ein bisschen in deine Reise, Entwicklungsreise mitnimmst, was du so gemacht hast und was für Probleme vielleicht aufgetreten sind und wie du dann doch zu einem Ziel gekommen bist, nochmal ganz kurz. Also deine Frage war, wie kann man auf Basis einem Stück Zettel, der ausgefüllt wird, ja, im Rahmen eines Schachspiels, wie kann man dieses, anstatt es händisch zu übertragen, ja, in eine Excel-Tabelle oder in ein Tool, wie kann man das automatisieren? Also, dass dein Mensch nicht mehr händisch abschreiben muss, sondern dass man abfotografiert oder einscannt oder so und das Stück Software daraus eine digitalisierte Repräsentanz macht, also nicht nur ein Foto, sondern wirklich. Ja, und du hast gesagt, in diesem Portable Game Notation, das ist quasi dann die besondere digitale Repräsentanz dafür.
Genau.
Okay, na dann erzähl doch mal, wie kommt man denn dahin?
Genau, also ich dachte, das sollte schon gehen. Es gibt ja relativ viele Ressourcen jetzt online für Machine Learning. Und ich dachte, ja, okay, ich habe als Anspruch, eben sehr, sehr beim Standard zu bleiben, nicht so viel komische Sachen rumzutüfteln, sondern wirklich ordentliche Sachen, die auch später genutzt werden kann, zu entwickeln. Und in dem Verlauf der Entwicklung sind aber mir einige Probleme oder Schwierigkeiten sind aufgetreten, genau. Ich habe halt eine Interaktion mit realen Daten gehabt. Also es ist nicht der Fall, dass es irgendwie einen Datensatz schon online verfügbar gibt. Deshalb muss ich den erstellen. Und da war eben das erste Problem, woher ich die Daten nehme und wie die Daten aussehen. So, ich wollte Fotos von Partieformularen. Ja. Aber wie ich vorher beschrieben habe, gibt es ein paar Informationen auf den Partieformularen. Aber, was ich auch beschrieben habe, es gibt eben keinen Standard von Partieformularen. Das heißt, jedes Partieformular ist ein bisschen anders gestaltet. Aber ich möchte ja eigentlich nur die spezifischen Felder, die ich vorher definiert habe, aus dem Partieformular rausnehmen. Und da ist halt die Frage, wie entwickle ich ein Programm auf einem variierenden Partieformular, wo ich spezifische Felder haben möchte. Und weil ich gesehen habe, ich habe nur 10 Wochen Zeit, das zu entwickeln und die Bachelorarbeit zu schreiben, habe ich gesagt, ja okay, dann baue ich halt selber einen Standard und dann weiß ich ganz genau, wo die Felder sind, die ich eben verarbeiten möchte. Und ja, somit bin ich vor dem Problem eben gekommen, es gibt variable Partieformulare, Also muss ich leider selber einen Standard bauen.
Das ist aber wirklich komisch, ne? Es gibt ein standardisiertes digitales Format, was sozusagen die ganzen Tools nutzen, mit denen auch alle arbeiten. Aber das, wo was beim Schachspielen genutzt wird mit Stift und Zettel-Ansatz, der ist nicht standardisiert. Ist ja auch interessant.
Genau, also weil Menschen eben auf variable Partieformulare eben eingehen können. Die sehen ja, okay, da steht Eröffnung, da steht weiß, schwarz, da stehen die Züge. Ist es okay gewesen aktuell. Mhm. Aber ja, wenn man es eben automatisiert digitalisieren möchte, dann ist es halt ein Problem. Mhm. Weil man kann nicht dem Computer sagen, hier, verarbeite mal. Mhm. Sondern man muss sagen, genau da oder in der Struktur muss es sein, was du verarbeiten sollst.
Und das kennt man vielleicht auch aus anderen Kontexten. Ich zum Beispiel mache neuerdings nur noch Überweisungen, wenn ich jetzt eine Rechnung bezahlen muss oder so. Ich fotografiere die Rechnung ab und irgendwie erkennt es dann doch, wo die IBAN steht oder was die Summe ist, was übertragen werden soll oder der Kontoinhaber, der Kontoinhaberin. Und das sind auch nicht standardisierte Rechnungen. Also das ist im Prinzip das gleiche Problem, ne? Gleiche oder relevante Informationen verstecken sich an unterschiedlichen Orten und die Herausforderung des Tools ist es, das zu erkennen.
Genau, ja. Also zu dem Thema gibt es halt sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten, eben das automatisierte Digitalisieren von Formularen. Und da gibt es eben halt diese Unterscheidung zwischen standardisierten Formularen, also wo eigentlich nur noch gesagt werden muss, hier ist eine handgeschriebene Information, verarbeitet die handgeschriebene Information oder eben den vorgelagerten Schritt, okay, erkenne erstmal, wo diese Informationen sind, die ich haben möchte.
Ja.
Und ich habe eben diese Komplexität erstmal rausgenommen, weil ich wusste, okay, das ist halt einfach zu schwierig, auf alle Formulare einzugehen. Und dieses Problem hat eben auch die App, die ich eben vorher empfohlen hat, dass es eben noch nicht ganz auf alle Partieformulare
eingehen kann. Ach so, das haben die auch noch nicht gelöst.
Genau, und da gibt es halt jetzt Beta-Versionen, wie es drauf eingehen kann. Also es ist ein wirkliches Thema und deshalb habe ich gesagt, okay, das lagere ich aus.
Ja.
Das ist zu schwierig, deshalb mache ich mein eigenes Formular, wo ich genau dem Computer sagen kann, hier ist die Information, die du brauchst. Und dieses Formular, was ich eben entwickelt habe, da habe ich mir auch gedacht, ja okay, die Züge und die Namen und so weiter, das sind ja Zeichenabfolgen. Mhm. Und das ist auch eine Komplexität, eben Zeichenabfolgen zu erkennen. Also habe ich gesagt, okay, machen wir es leichter. Nehme ich einfach nur einzelne Kästchen, wo Buchstaben reingeschrieben werden und dann verarbeite ich am Ende die Buchstaben und klassifiziere die Buchstaben und nicht erkenne ganze Wörter.
Und das Buchstabenklassifizieren ist ja schon ein gelöstes Problem.
Genau, genau. Mhm. Also handschriftlich geschriebene Buchstaben.
Ja.
Und genau, die Komplexität habe ich rausgenommen in meinem Partieformular und dann habe ich eben ein Partieformular entwickelt auf Basis von einem sehr häufig genutzten Partieformular, aber eben das vereinfacht, nämlich von einem Partieformular von dem Hersteller Negemann. Und das wird häufig in Deutschland eben verwendet und das habe ich halt vereinfacht, damit ich halt das nutzen konnte für meine Daten. Und bei dem Partieformular habe ich eben noch für die Erkennung der Ränder sogenannte Aruco-Marker hinzugefügt, damit halt leichter die Struktur erkannt werden konnte und eben Kästchen für die einzelnen Buchstaben. So hatte ich ein deutlich leichteres Formularstruktur, die ich halt verarbeiten konnte.
Ja, okay. Also du würdest dann von deinem Formular ein Foto machen können. Durch diese Marker könnte dann deine Software erkennen, wo welches Kästchen sich befindet, weil es immer an derselben Position ist.
Genau.
Und dann ist nur noch die Herausforderung, dieses Kästchen mit einer handschriftlichen Notiz oder einem Zeichen zu verknüpfen. Und dann hätte man quasi das Formular digitalisiert und wüsste auch, welches Zeichen wo in welchem Kontext ist. Und dann hätte man auch die Informationen wirklich rausziehbar.
Genau, damit habe ich halt das Problem deutlich runtergebrochen. Mhm. Und einfach nur noch Machine Learning für die Klassifizierung von handgeschriebenen Buchstaben bzw. Zeichen genutzt. Und dort die Anwendung von Machine Learning hinzugefügt.
Okay, spannend. Und jetzt, das habe ich verstanden. Und wir hatten ja vorhin, als wir gesagt haben, Machine Learning Pipeline gesagt, diese Modelle werden trainiert, also die Fähigkeit, Dinge zu erkennen oder so, wird erstellt dadurch, dass man denen Beispieldaten gibt, ja. Und jetzt hat ja noch nie jemand dein neues Formular genutzt, auch wenn es ähnlich ist zu dem, was man so in Deutschland benutzt. Hast du dann fleißig Formulare ausgefüllt, oder?
Genau, das war das Thema. Also ich bin halt erstmal eben von der Problematik ausgegangen, die ich vorher erklärt habe, dass ich eben einfach alle Partieformulare digitalisieren wollte. Da gibt es tausende von irgendwelchen Mitgliedern von meinem Verein, die ich hätte digitalisieren können. Aber jetzt habe ich halt gemerkt, ja okay, ich kann nicht alle Partieformulararten digitalisieren, habe mein Formular entwickelt und jetzt kann ich eben nicht bestehende ausgefüllte Partieformulare nutzen. Mhm. Ich habe gedacht, ja okay, ich kann nicht, keine Ahnung, ich wollte über 200 Partieformulare halt nutzen, damit genug Daten vorhanden sind. Und habe gesagt, ja okay, dann möchte ich die trotzdem so real wie möglich erstellen und nicht irgendwie in einem Laborzustand, was einfach unrealistische Partieformulare waren. Aber dann habe ich eben ein paar, dachte mir, ja okay, gut, dann muss ich diese Partieformulare eben in Turniere reinbringen. Habe dann mehrere Leute aus meinem Schachverein gefragt und die meinten, ja okay, hier gibt es unterschiedliche Turniere, wo du mal die Turnierleiter fragen kannst.
Ja.
Und dann habe ich die gefragt und viele haben gesagt, ja nee, es gibt halt Probleme, weil teilweise mehr Kästchen benötigt werden würden für einen Zug. Also die maximale Anzahl von Zeichen für einen Zug sind 7 Kästchen.
Ja.
Aber 7 Kästchen, so dass man noch was reinschreiben kann in die Kästchen, damit die nicht zu klein sind, hätte auch mein Partieformular, was ich erstellt habe, gesprengt. Also es wäre halt, deshalb habe ich nur 5 Kästchen für jeden Halbzug gemacht.
Mhm.
Deshalb haben viele Turnierleiter gesagt, nee, das wollen wir nicht. Da können Probleme auftauchen. Habe gesagt, ja, okay, verstehe ich. Dann habe ich aber für ein Jugendturnier einen Turnierleiter überzeugen können. Und der hat gesagt, ja, okay, ich nutze die. Gib mir die mal. Und habe dann 200 Partieformulare zurückbekommen. Ich war so, ja, gut.
Das ist
nicht
cool.
Selber ausfüllen. Mhm. Echte Daten, super Sache. Dann habe ich mir die Partieformulare angeschaut und dachte mir, oh nein. Das geht gar nicht. Drüber geschrieben, über die Kästchen an die Seite, durchgestrichen, mit irgendeinem komischen Stift, einem Bleistift, extrem dünn geschrieben.
Mhm.
Also genau, die Voraussetzung war halt, dass Buchstaben in den Kästchen sind, die ich verarbeiten konnte, aber das war halt selten der Fall. Und dann war halt noch das Thema, ich brauche ja Zielwerte, also dass ich weiß für das Training, was tatsächlich in diesem Kästchen stehen sollte. Das heißt, ich hätte selber nochmal diese 200 Partien digitalisieren müssen, damit ich einen Zielwert habe, was tatsächlich in diesem Kästchen drin stehen muss.
Ach so, du hast quasi nur die Zettel bekommen, aber die Menschen, die das ausgefüllt haben, haben dir nicht noch die übertragene, digitalisierte Repräsentanz, diese Portable Game Notation, gegeben, weil das wäre ja dann das gewesen, ne?
Genau.
Das hättest du noch gebraucht. Zielwerte
gewesen, ja.
Okay.
Und deshalb habe ich gesagt, ja okay, die sind viel zu unsauber ausgefüllt und ich hätte noch den extra Aufwand, dass ich die manuell digitalisieren hätte müssen. Dann habe ich gesagt, ja okay, nee, das ist zu viel Aufwand für wahrscheinlich letztendlich ein ziemlich schlechtes System, weil eben das zu unsauber ausgefüllt ist. Dann mache ich doch die laborgenerierten Datei oder den Datensatz ab. 20 meiner Freunde gefragt, ob die jeweils, ich glaube, es waren 15 Partieformulare ausfüllen können und habe dann selber einen Code geschrieben, um ich habe einen Code geschrieben, wo Partien generiert werden, die logisch sind.
Mhm. Also so Spielabfolgen, die in Kombination passieren können.
Genau. Mhm. Und also mit allen Metadaten, die ich vorher genannt habe und mit den Zügen. Und deshalb habe ich im Grunde genommen erstmal den Zielwert generiert, um dann aus dem Zielwert die Partieformulare, ausgefüllten Partieformulare zu erstellen. Und dann habe ich eben diese generierten Partien meinen Freunden gegeben und die mussten die dann abschreiben, also vom Computer abschreiben auf diese Partieformulare, die ich entwickelt habe. Und damit bin ich dann weitergegangen. Und ja. Das ist ein bisschen blöd, dass ich keine echten Turnierdaten nutzen konnte, aber letztendlich
habe ich trotzdem Varianten. Na gut, du hättest ja auch vergangene Spiele, gibt's ein Repository von vergangenen gespielten Spielen
Ja, also ich habe halt für die Züge teilweise eben Partien aus der chess.com Datenbank genutzt, aber mit anderen Metadaten.
Ah ja, verstehe. Okay, und das heißt, du hast dir dann deinen fehlenden Datensatz, den hast du dir dann aufbauen können mit einem Formular von dir und dann konntest du was trainieren und warst fertig. Oder wie? Oder gab es noch weitere Herausforderungen oder Entscheidungen?
Ja, definitiv. Es gab noch, also jetzt hatte ich den Datensatz, den musste ich nochmal selber manuell strukturieren, damit der eben verarbeitet werden konnte. Und jetzt kam das Thema, wo speichere ich denn jetzt den Datensatz, damit der für die Pipeline genutzt werden konnte? Ich dachte mir, ich möchte beim Standard bleiben, so lange wie möglich. Und dachte mir, okay, es gibt auf Hugging Face und Kaggle Datensätze, die gut strukturiert sind, die für alle dann auch genutzt werden können. Mhm. Da dachte ich mir, okay, gut. Dann packe ich meinen Datensatz auf Hugging Face und frage den an während meiner Pipeline und da werden die Daten dann runtergezogen und mit dem werden dann wird mein Modell trainiert. Leider hat Hugging Face die Begrenzung von 100.000 Dateien pro Repository und ich habe vorher nicht genau genug gerechnet. Pro Partieformular, was ich halt erstellt habe, möchte ich ja nur die Kästchen haben, wo die Buchstaben drinstehen. Und das heißt, aus einem Partieformular aus der Vorderseite kriege ich 480 unterschiedliche Bilder und Datensätze. Das heißt, ich habe am Ende über 130.000 Bilder von den einzelnen Kästchen gehabt. Und das war zu viel für Hugging Face. Ich wollte halt auch eine gewisse Anzahl von Pixeln pro Bild haben, habe das halt ein bisschen hochskaliert und ja, es war halt einfach zu hoch. Und musste mich dann halt entscheiden dafür, dass ich nicht beim Standard bleibe, sondern diese Dateien dann auf meinen Google Drive speichere, wo ich mit einem Jupyter Notebook, also Google Colab, diese Dateien dann abfrage. Die Entscheidung musste ich halt treffen, weil es aktuell eben durch diese Beschränkung nicht möglich war.
Ja. Genau. Okay, verstehe. Okay, also also der Hintergrund, warum du das überhaupt bei Hugging Face wahrscheinlich hochladen wolltest, war, damit, wenn du dann mal irgendwann fertig bist, dass das auch andere nutzen, weiter nutzen können, ne?
Also genau, genau.
Schon dieser Open-Source-Ansatz und nicht nur rein lokal in deinem kleinen Kämmerlein. Okay, und dann?
Genau, dann ein weiteres Thema ist halt die Pipeline, wie ich die jetzt konfiguriere. Und da hat mir der Sebastian auch in seiner super Vorlesung am Ende der Vorlesung mitgeteilt, dass es eben ein sogenanntes Pipeline-Framework gibt von Google, was TensorFlow Extended heißt. Und ich dachte mir, ja, hier möchte ich wieder für die Weiterentwicklung beim Standard bleiben und etwas Gutes entwickeln und wollte eben dieses Framework nutzen. Dann habe ich mir das eine Weile angeguckt und dachte mir, ja, okay, ja, ganz so leicht ist es nicht. Und ich kann nicht in der Zeit mir das anlernen, wie diese Pipeline funktioniert. Und habe dann gesagt, ja, okay, ich möchte es aber trotzdem sehr sauber strukturieren, sodass es halt weiter genutzt werden konnte. Könnte also jetzt, wenn Leute das nutzen wollen. Und dann habe ich halt meine Pipeline selber in Google Colab strukturiert, mit halt, das ist ja mit Markdown, da habe ich halt unterschiedliche Überschriften und Unterüberschriften gemacht. Und habe es dann in 8 Abschnitte definiert. Also Datensammlung, Datenvorverarbeitung, Datenaufteilung, Datenvisualisierung, Modellerstellung, Modelltraining, Modellevaluierung und Modellspeicherung. So könnte es sehr leicht zukünftig in ein Framework überführt werden.
Also dieses Stück Software, was du geschrieben hast, was nachher auch sozusagen das hauptsächliche Artefakt der Bachelorarbeit war, lädt die Bilder, die du gespeichert hast, irgendwie ein, macht daraus einzelne Kästchen oder so und verarbeitet halt, sodass das verständlich ist für die weitere Verarbeitung. Du kannst dir das damit angucken, was wo steht und ob das geklappt hat. Und du kannst dann ein Modell füttern, quasi diese Beispielbilder, im Prinzip, das ist, hier ist eine 7 an der und der Stelle und hier ist übrigens das Label, es ist wirklich eine 7 und dass dieses Modell lernt, wie das funktioniert, um dann für neue Formulare, die das bisher noch nie gesehen hat, eine Schätzung zu geben, was ist dann die Portable Game Notation davon oder was ist dann die digitale Repräsentanz dieses Formulars. Und das hast du, das ist ja quasi, das ist, jetzt habe ich das innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden erklärt, aber es ist ja relativ nicht trivial, sowas zu machen, gerade auf Bachelor-Niveau. Und das allein ist ja schon ziemlich cool, weil du ja das auch schlussendlich erfolgreich hinbekommen hast, oder?
Genau, also mit natürlich einigen Themen, wo ich sage, ja okay, da kann es deutlich besser gemacht werden zukünftig, aber ich habe halt im Grunde genommen einen Prototypen entwickeln können. Das funktioniert. Es können Modelle trainieren und ich habe sie auch optimiert, also die Genauigkeit stetig verbessert und bin am Ende mit zwei Modellen, also ich habe es separiert in den oberen Teil des Partieformulars, da wo die Metadaten stehen, und in den unteren Teil des Partieformulars unterteilt, und bin damit auf eine Genauigkeit von 88,63% für den oberen Teil gekommen, dass dort insgesamt 68 unterschiedliche Zeichen gibt, die erkannt werden müssen. Und ja, da hat das mit den Trainingsdaten und Testdaten eben, oder beziehungsweise mit den Testdaten eine Genauigkeit von 88,63%.
68 verschiedene Zeichen. Wie ist denn das gemeint? Jetzt hat ja so ein Alphabet, hat oder 26, sind da Sonderzeichen, Zahlen? Also wie kommt man dann auf diese Zahl?
Genau, also es gibt halt eben das kleine und große Alphabet, was dort berücksichtigt werden muss. Dann die Zahlen 0 und 1 für die Ergebnisse. Und einige Sonderzeichen. Und ja, am Ende, also tatsächlich alle Zahlen von 0 bis 9 müssen eben auch vorhanden sein. Und dadurch gibt es halt schon einige Klassen, die zur Verfügung stehen müssen als Klassifizierung. Genau. Und für den unteren Teil eben, dort habe ich eine Genauigkeit auf die Testdaten mit 96,14% geschafft. Und dort gibt es also diese höhere Genauigkeit, da muss man sich ja überlegen, wo die herkommt. Die kommt auch eben daraus, dass es deutlich weniger Klassen gibt. Also die algebraische Schachnotation beinhaltet, also je nachdem, es gibt ein paar Variationen, aber 28 Klassen. Also dort zählen eben die Buchstaben A bis H zu und die Zahlen von 1 bis 8. Und dann gibt es halt noch ein paar Sonderzeichen. Also es gibt, und das X ist auch noch als Zeichen fürs Schlagen, dann das Plus, wenn man Schach gibt, dann das Hashtag, wenn man einen Schachmatt gibt und noch ein paar unterschiedliche separate Zeichen, die genutzt werden mussten. Aber daher kommt eben diese höhere Genauigkeit, weil es deutlich weniger Klassen gibt, wofür diese Bilder klassifiziert werden können.
Okay, und jetzt nochmal fürs Verständnis, für mein Verständnis. Du hast Modelle gebaut, trainiert, die dann handschriftliche Zeichen erkennen. Jetzt gibt es ja so eine trainierten Modelle bereits. Also hattest du trainierte Modelle jetzt nochmal nach feinjustiert oder komplett von null angefangen? Oder?
Genau, das ist, da habe ich tatsächlich von einer existierenden Sache profitiert. Es gibt eben eine sehr, sehr gute Library, die den Einstieg auch sehr einfach macht in Machine Learning, namens Keras. Und ich habe eben diese genutzt, um Modellarchitekturen zu nutzen, die schon existieren.
Ja, inklusive deren Parameter? Also
inklusive deren Parameter auf den Testdatensatz mit unterschiedlichen Bildern von Verkehr, also deklassifiziert Situationen.
Ja.
Das hat mir jetzt halt in meinem Fall nicht so super geholfen, aber das kam als Standard von Keras. Da kann man den Datensatz nutzen. Der ist ImageNet 1000. Und mit diesen Gewichten und also quasi Parametern habe ich diese Modellarchitektur übernommen und halt mit meinen Daten optimiert. Ich habe halt eben
also nochmal nachtrainiert, also Transfer-Learning betrieben.
Genau, ja, aber nicht, dass ich nur eine Schicht eben stark verändert habe, also die Klassifizierungsschicht, sondern wirklich jede Schicht nochmal trainiert habe, weil eben dieser Fall von ImageNet 1000 eben null auf meine handschriftlichen Zeichen irgendwie übertragbar ist. Deshalb habe ich einfach gesagt, ja, okay, vielleicht ein bisschen besserer Startpunkt habe ich, wenn ich diese Parameter nutze. Aber minimal, deshalb trainiere ich halt nochmal das komplette Modell.
Na gut, dann hast du auch wirklich alles verändert und dann hast du quasi nur, nicht nur, also dann hast du die Architektur benutzt, aber die Parameter komplett selber nochmal trainieren lassen.
Okay. Genau, und da war es halt auch relevant, also ist wichtig, ich habe kein neues Machine Learning Modell entwickelt, ich habe es nur trainiert, weil diese Entwicklung halt sehr mühsam ist und es gibt eben schon Standards und warum sollte man...
Nee, das war ja auch gar nicht das Ziel, eine neue Architektur eines neuronalen Netzes zu bauen, sondern es in den Kontext einer Pipeline zu setzen für die fachliche Domäne des Schachs. Das ist ja quasi schon
gut. Aber bei dem Modell, das gehört zu der sogenannten Kategorie CNN-Modelle, Convolutional Neural Networks, die eben speziell für Dateien oder Daten mit Gitterstruktur ausgerichtet sind, halt Bilder. Ja. Die haben eine X- und Y-Achse und noch eine Z-Achse für Farbwerte. Mhm. Aber da gibt es eben auch sehr viele unterschiedliche Architekturen. Und man muss halt gucken, auf was man achtet. Also es gibt halt sehr, sehr große Architekturen, die eben extrem hohe Rechenleistungen für das Training und die Vorhersage dann brauchen. Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, ich möchte das irgendwann in eine Anwendung reinpacken. Mhm. Dann möchte ich ja ein Modell, was jetzt nicht 2 Minuten braucht, damit ich eine Vorhersage bekomme, weil dann kann ich es auch irgendwann selber übertragen.
Ja.
So habe ich mir überlegt, ja okay, ich möchte ein Modell, was sowohl im Training als auch in der sogenannten Inferenz für die Vorhersage schnell ist. Mhm. Und dafür gibt es halt eine Modellarchitektur, die heißt MobileNet V2. Es gibt auch ein V3, aber ich habe V2 genutzt. Und ja. Da kann ich halt viel schneller ein Ergebnis haben, was für den Endnutzer super ist. Und außerdem brauche ich dann am Ende, wenn ich das irgendwie als Service anbiete, auch keine super GPU in meinem Server oder sowas, sondern es kann letztendlich vielleicht sogar auf dem Handy schon die Vorhersage generiert werden.
Ja.
Und ja, ich habe sogar eben mit diesem relativ einfachen Modell, was eben optimiert ist auf die Rechenleistung, die benötigt wird, so eine hohe Genauigkeit erreicht. Und da habe ich mich halt eben dafür entschieden, ein bisschen abgewogen, vielleicht trainiere ich jetzt, also habe nochmal die anderen Modelle trainiert, aber die haben nicht deutlich bessere Klassifizierungen gehabt. Und deshalb habe ich sowohl ein effizientes als auch ein Modell mit einer hohen Genauigkeit trainiert.
Ja, ich frage an der Stelle immer gerne, wie viel Geld hat dich denn deine Bachelorarbeit gekostet? Im Sinne von, man nutzt ja so, das hast ja gesagt, so Google Cloud Dienstleistungen hast du genutzt, und hast jetzt was von GPU gesagt. Und das kann ja dann auch schnell Geld kosten. Also hast du das noch im Kopf?
Ungefähr habe ich es noch im Kopf. Also es gab 2 Faktoren. Einmal den Speicher, weil ich habe einen Datensatz erstellt und ich wollte für jeden Schritt, in dem die Daten verarbeitet werden, also von den Bilddateien der ganzen Partieformulare bis zu dem hochskalierten Kästchen, wollte ich Kopien haben, weil ich im Laufe der Bearbeitung immer wieder Daten verloren habe. Und dann war ich so, okay, in jedem Ablauf einmal durch abspeichern. Und damit habe ich am Ende 250 Gigabyte meines Google Drive Speichers benötigt.
Okay.
Und
wusste gar nicht, dass man so viel Google Drive Speicher bekommt.
Ja, ja. Also ich musste halt 2-mal upgraden. Einmal auf 100 Gigabyte. Das hat kostet 2 Euro pro Monat. Und dann hat es halt nicht mehr ausgereicht. Und dann musste ich halt auf 2 Terabyte. Und das kostet 10 Euro pro Monat. Und das habe ich 2 Monate eben gehabt und hatte es jetzt noch länger, weil ich halt einen Zwischenspeicher, also ich wollte es halt nicht einfach löschen, was ich da hatte. Das jetzt auf meinen eigenen Server rübergespielt und alles davon gelöscht, damit ich keine 10 Euro mehr pro Monat zahle. Mhm. Und dann der 2. Faktor eben, die GPU, und ich brauchte auch eine bessere CPU, weil ich es teilweise nicht unbedingt alles optimiert habe. Es hätte auch mit weniger Leistung funktionieren können, aber ich wollte ja erstmal einen Prototypen haben.
Ja, klar.
Und dort kann man eben bei Google Colab eben sich eine TPU, eine GPU dazu holen und gewisse Anzahl von Leistungsunits sich kaufen. Und ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal nachschieben müssen von 200 Rechenleistungsunits und habe damit, glaube ich, entweder 33 Euro oder 44 Euro dafür gezahlt. Weil ich halt auch nochmal optimieren wollte. Das hat dann halt immer wieder Rechenleistung in Anspruch genommen.
Also summa summarum 100 Euro Spielgeld mindestens.
Genau.
Was an die großen Cloud-Dienstleister dieser Welt gegangen ist. Ist okay. Also ich denke, das kann man erstmal so hinnehmen. Ich will das gar nicht einordnen. Es war auf jeden Fall seitens der Uni nicht verpflichtend, aber da hatte ich sicherlich auch irgendwie dein eigener Ehrgeiz gepackt und du wolltest das dann machen. Sehr, sehr cool. Und das heißt, du hast das erfolgreich hinbekommen, hast die Pipeline gebaut, hast da natürlich viel gelernt und das wurde ja dann schlussendlich auch gut bewertet. Aber du bist ja wahrscheinlich nicht perfekt zufrieden, beziehungsweise im Sinne von, dir fallen schon wieder 1000 Sachen ein, die man hätte anders und besser und als nächstes machen können, oder? Ja,
definitiv. Genau. Also in Richtung Verbesserung habe ich mir ganz viel aufgeschrieben, was ich in Zukunft machen möchte. Mhm. Also das eine ist erstmal der Datensatz. Der ist ja einerseits basierend auf einem standardisierten Partieformular, was ich selber entwickelt habe. Und sogar bei diesem Datensatz gibt es auch schon ein paar Probleme. Einerseits, dass das große Ä, das große Q und das kleine Q nicht vorhanden sind als Klassen in diesen Daten. Dann.
Ach so, also diese die Partien, die du hast notieren lassen, die hatten halt zufällig, hast du nicht drauf geachtet oder war gar nicht das Ziel, bestimmte Zeichen gar nicht drin gehabt. Also das lag jetzt nur daran, dass du oder anders, die sind halt eh selten und da hättest du gezielt so eine Daten inkludieren müssen, damit sozusagen die das Modell, was trainiert wurde, auch zukünftig diese Buchstaben als dessen das erkennen kann.
Genau, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich diese Partien generiert habe, die ich meinen Freunden gegeben habe. Und da habe ich halt am Anfang noch nicht drüber nachgedacht, dass eben jede mögliche Klasse, die im realen Spiel vorhanden sein muss, also jeder unterschiedliche Buchstabe auch in meinem generierten Datensatz vorhanden ist.
Ja.
Und da sind eben diese drei Klassen, die auch sehr, sehr selten vorkommen, einfach nicht einbezogen worden.
Mhm.
Und das nächste Thema ist eben, dass die Klassen auch nicht gleichmäßig verteilt sind. Mhm. Es gab halt viele Buchstaben, was eben aber auch sehr normal ist, die häufiger vorgekommen sind. Also so ein kleines E, ein kleines A, ja. Das sind einfach, in jedem Wort kommt es mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit vor.
Klar.
Aber das ist halt eben fragwürdig, ob das so den Trainingsprozess nicht beeinflussen könnte. Und genau, das wäre halt zukünftig nochmal eine Überlegung, dass man einen besseren Datensatz eben erstellt.
Mhm. Okay.
Genau, dann ist bei dem Datensatz eben auch noch das Thema, ich wollte es halt gerne auf Hugging Face hochladen und das wäre halt auch eine Idee, dass ich eben das nochmal ein bisschen verkleinere, den verbessere und das dann für alle zugänglich mache.
Mhm.
Und dann auch meine Pipeline dadurch ein bisschen schlanker mache.
Ja.
Genau, bei der Trainingspipeline habe ich ja auch vorher gesagt, ich würde gerne TFX dafür nutzen. Das wäre die Erweiterung.
Mhm.
Und ein wichtiges Thema ist die Vorverarbeitung. Bei der Vorverarbeitung habe ich halt sehr darauf geachtet, dass ich eben die Kästchen ausschneide, die genau an der Stelle sind, wo sie immer sind. Und das geht ja nicht mehr, wenn ich zukünftig auf unterschiedliche Partieformulare eingehen möchte.
Ja.
Und dort habe ich mir dann nochmal später angeschaut, da gibt es morphologische Operationen, die sind ganz interessant, Erosion und Dilatation. Bin ich aber einfach, hatte ich keine Zeit für in meiner Bachelorarbeit, aber kann man halt zukünftig machen, wenn man auf verschiedene Partieformulare eingeht.
Mhm.
Da muss man eben nicht die Ecken des Bildes mit den Aruku-Markern erkennen, dann auf die einzelnen Pixel eingehen, sondern kann eben mit Strukturelementen auf dieses Bild gucken.
Ja.
Okay. Und da bin ich jetzt gerade dran. Ich würde gerne alle die Sachen, die ich in Richtung Schach während der Uni entwickelt habe, zusammenbringen in ein Programm. Ich habe da in einem Modul eben ein Schachpartieverwaltungsprogramm entwickelt, in dem man seine Partien hochladen kann und dann sehen kann, zu welcher Mannschaft die Partien gehören, also in welcher Mannschaft man die gespielt hat. Und dann habe ich auch bei Sebastian in Business Intelligence ein BI Chess Trainer gemacht, wo man anhand von den vorhandenen Partien, die man online auf chess.com oder LeeChess hat, Analysen sich angucken kann. Also welche Eröffnung spielt man sehr genau, wo hat man Fehler, ist man schlecht in der Zeit gewesen, hat wegen Zeit häufig verloren oder kann man Taktiken nicht so gut sehen, muss man trainieren. Dass ich das alles einbinde und eben auch diese Verarbeitung von Partie-Schachformularen alles einbinde in dieses Programm, sodass man Fotos von Partieformularen hochladen kann, die direkt eingespeichert werden in die Datenbank und diese Datenbank dann eben genutzt wird, um zu analysieren, was man besser machen kann.
Mhm.
Also das wäre dann das finale Ziel, mal alles zusammenzubringen.
Also das Digitalisierungspotenzial im Kontext Schach ist immens anscheinend und du hast dich schon nicht nur in diesem Projekt, sondern auch in anderen genau damit beschäftigt und das ist nach wie vor nicht öde für dich, sondern du bist nach wie vor motiviert, da weiter in die Richtung zu arbeiten.
Genau, ja, also Das Problem ist, im Schach gibt es einfach kein, also gar kein Geld. Also ich nutze das einfach nur als Freizeitsache für mich. Es gibt halt auch jetzt viele neue Programme. Aim Chess ist für die Analyse von deinen Schachpartien, was du halt besser machen kannst und so weiter. Aber das kostet alles 10 Euro pro Monat. Und dann bin ich so, ja okay, vielleicht verstehe ich lieber ein bisschen mehr, wie das funktioniert zu entwickeln und mach's halt dann selber. Und dann muss ich das nicht zahlen.
Ja.
Also ist entwickelt sich langsam die Schachwelt, weil halt durch auch so Queen's Gambit oder sowas, solche Serien oder durch Schachstreamer immer mehr Leute dazukommen und dann kommt auch immer mehr Geld in diesen Bereich, aber aktuell mache ich das wirklich nur freizeitlich und ich finde es halt interessant und mache es halt für meine eigene Entwicklung so.
Ja, ist ja spannend, ne? Man hat ein Hobby und das ist dann das Mittel zum Zweck, um im Rahmen eines eher technisch orientierten Studiums sich in den Projektarbeiten mit Themen zu beschäftigen, die einen wirklich noch stärker interessieren. Weil üblicherweise in den Kursen, die ich so lehre, und dann sagt man, ja, macht man ein Projekt und dann kommen ja so die üblichen Verdächtigen, ach, wir bauen einen Shop oder ach, wir machen ein Machine Learning Modell, was Sprache versteht, für irgendeine Business-Anwendung, irgendwas Generisches. Und daher finde ich das ja umso cooler, dass du in einer Domäne was gebaut hast, was nicht mit der geschäftlichen Welt unbedingt zu tun hat, sondern eher so ein Problem adressiert, was nicht monetär getrieben ist, primär. Ja,
das genau. Find ich also sehr attraktiv. Ich würde es auch jedem empfehlen, der jetzt vielleicht gerade einen Bachelor anfängt oder mittendrin ist, einfach wirklich zu überlegen, ja okay, vielleicht ist es ein bisschen mehr Arbeit, dass ich jetzt in dem Projekt irgendwas mache, was mich freizeitlich interessiert, aber es macht so viel mehr Spaß und man kann es halt auch später nutzen. Also da lernt man die Techniken, die man lernen soll, deutlich besser und man hat halt viel mehr Spaß und hat was, was man später auch nutzen kann.
Sehr schön. Cool. Ich glaube, wir sind durch. Ich habe zumindest detaillierter wieder verstehen können sozusagen, was die primären Herausforderungen waren, was das Vorgehen waren und was auch vielleicht jetzt andere, die sich davon inspiriert fühlen, als nächstes tun können. Ben, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Expertise und deine Zeit, die du jetzt hier uns gegeben hast. Finale Frage an der Stelle häufig, wie geht's denn mit dir jetzt eigentlich weiter als Herr Bachelor?
Ja, also ich bin immer noch bei meiner Firma, mit dem ich das duale Studium angefangen habe, bei 50 Hertz Transmission und habe da jetzt angefangen, Teilzeit als Junior Software Engineer zu arbeiten für Java spezifisch und mache dort eben hauptsächlich Backend-Entwicklung, aber dachte mir, okay, ich will noch mal ein bisschen mehr verstehen von diesen ganzen Informatik-Sachen und habe jetzt noch mal Elektrotechnik und Informationstechnik angefangen, studiere es aktuell noch in der TU Berlin, aber möchte ab nächsten Wintersemester dann an die TU München, da es auch einfach die beste Uni Deutschlands ist und versuche, ein bisschen mehr das zu verstehen, was ich nutze. Also als Informatiker hat man ja eigentlich selber an sich den Anspruch, dass man das versteht, was andere Leute nur nutzen. Aber auch als Informatiker nutzt man Sachen, die man selber nicht versteht. Und da kommt dann halt Elektrotechnik ins Spiel, um zu verstehen, ja okay, was ist eine GPU, was ist eine CPU, wie kommunizieren Computer, wie wird Strom geleitet und so weiter, was mich dann am Ende dazu bringt, irgendwas zu entwickeln. Also ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Genau.
Ist ja auch ein seltener Weg, quasi nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium sich dann dazu zu entscheiden, ach, das war jetzt nicht uninspiriert oder es war jetzt nicht langweilig, sonst hätte ich es nicht durchgezogen, aber ich will noch mal eine Ebene tiefer und mehr grundlegend mir Dinge raufhelfen. Das ist ja grundsätzlich selten. Aber vollkommen nachvollziehbar. Also habe ich auch schon mal gesehen, dass Menschen sowas tun.
Ja, es ist natürlich schon nicht intuitiv, dass man nach 3 Jahren Bachelor nochmal 3 Jahre Bachelor machen möchte. Aber ich denke, langfristig, man arbeitet ja bis 68 oder wahrscheinlich demnächst noch ins noch höhere Alter. Ja. Alter. Und dann will man ja das machen, worauf man wirklich Lust hat. Und die 3 Jahre fallen dann gar nicht so ins Gewicht. Und deshalb denke ich, ich hoffe, es ist eine richtige Entscheidung.
Aber es kann ja dann immer noch passieren und das ist dann ist dann auch der Fakt, dass man dann diese Extraschleife gemacht hat, um dann doch bloß mit 5 Jahren Verzug irgendwo in einem Projektmanagement-Rolle zu sein oder irgendeiner Hierarchie. wo man auch hätte nach dem Bachelor sein können. Also das ist ja auch gar nicht gegeben, aber das passt ja dann wieder voll zu deinem, was du vorher gesagt hast. Du willst dich mit Themen beschäftigen, für die du brennst oder die dich halt wirklich interessieren. Ja, sonst hättest du dir jetzt quasi deine Bachelorarbeit nicht in einem Schachkontext geschrieben. Hättest es dir auch einfacher machen können. Und so ist es ja jetzt auch. Du willst ja jetzt nicht irgendwo x-beliebig arbeiten oder einen x-beliebigen anderen Master machen, sondern dich interessiert jetzt gerade das noch, ne? Die etwas detailliertere Ebene. Und dann machst du das halt einfach. Und
genau.
Du hast ja vollkommen recht, wenn man Anfang 20 ist und sich überlegt, ich muss noch bis Ende 60 arbeiten, also A, will man dann das Arbeiten etwas in die Zukunft verlegen, also quasi das Hamsterrad und gleichzeitig so fit und so motiviert für neuen Erkenntnisgewinn ist man nie wieder. Ja.
Ja.
Und wenn man sich einmal ans Geld verdienen gewöhnt hat, dann hört man damit ist es umso schwieriger sozusagen nochmal an die Uni zu gehen.
Ja, also zum Glück wurde mein Plan häufig von Kollegen bestärkt, weil auch ein guter Freund von Sebastian arbeitet bei mir in der Firma und mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Der war auch an der gleichen Stelle und meinte, ja, ich hätte auch eigentlich gerne nochmal Elektrotechnik nach dem Bachelor studiert, aber habe es dann nicht gemacht. Und er hat es jetzt nochmal versucht, irgendwie begleitend zu machen oder sowas. Aber es ist einfach schwierig, weil man sich daran gewöhnt hat, wie viel man verdient hat und so weiter und man eine Frau und vielleicht Kinder hat und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Also ich hoffe, es ist der richtige Plan, aber ich denke schon, ich habe da von vielen Seiten jetzt eine Bestätigung dazu bekommen.
Ja, sehr schön. Ja, cool. Also nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch für diesen Ausblick nochmal hinten raus. Ich glaube, da können sich viele, die hier zuhören, inspiriert fühlen. Von sowohl thematisch als auch persönlich. Ben, an dieser Stelle, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne. In diesem Sinne, das war eine weitere Folge von Wissenschaft Veränderung und mal sehen, was uns als nächstes thematisch begegnen wird. Ciao.